Abpfiff Schädel. Nichts als die Wahrheit.
Hallo und willkommen zur nächsten Folge Abpfiff Schädel. Wir haben nochmal eine Frage von David Gommisch hier. Ja. David Gommisch 1 ist der Username. Wer war dein größtes Vorbild, als du jung warst?
Ja, da gab es mehrere Spieler. Also, wen ich immer faszinierend fand, war der Rainer Bonhoff. Weil der hat, glaube ich, als A-Jugendspieler bei Borussia Mönchengladbach hat er Mittelstürmer gespielt oder sollte Mittelstürmer spielen. Und der Hennes Weisweiler hat ihn umgesetzt in den Abwehrbereich und Mittelfeld. Ja. Und das war von der ganzen Art, wie der Fußball gespielt hat, seine ganze Körperhaltung und seine Schusskraft und seine Technik. Das hat mir unheimlich gefallen.
Auch Charakter? Also wie sein Charakter auf dem Platz war?
Ja, absoluter Sportsmann, absolutes Vorbild auch. Und das hat mir unheimlich gut gefallen, wie er die Freischüsse geschossen hat. Ja. Zu dem Zeitpunkt schon, ja, genau oben in den Winkel rein, mit einer unheimlichen Härte, wo teilweise auch die Torleute keine Chance hatten. Ja. Das war so mein Vorbild, der Rainer Bonhoff. Ja.
Schön. Dann, falls Rainer Bonhoff das sieht.
Ne? Er ist ja heute Präsident bei Gladbach. Ja.
Schöne Grüße. Ne? Also Vorbild. So, dann gehen wir mal weiter, ja. So, dann haben wir hier nächster Username, goodmorning49. Ja, das ist ein Kommentar bei Instagram. Er hat geschrieben bei Instagram, wie war es in Venezuela als Deutscher, also wie war es mit dem Essen als Deutscher in Venezuela? Und hast du dich schnell daran gewöhnen können?
Also das Essen in Venezuela ist ähnlich, fast ähnlich wie in Europa auch. Ja. Es wird also viel Reis gegessen, viel Hähnchen, Fleisch, ja, also ähnlich wie in Europa auch. Mir hat das Essen sehr gut geschmeckt in Südamerika. Und von daher war nicht also ein großer Unterschied. Also man musste sich nicht daran gewöhnen. Wo man sich daran gewöhnen musste, war dann das Klima. Das war extrem schlimm. War jeden Tag 30, 35 Grad. Das war schon unangenehm zu spielen, auch zu trainieren. Aber das Essen war hervorragend.
Ja, und da es oben auf dem Hügel auch den Club Alemann gab, ne, also diesen deutschen Club, hat man da auch natürlich Essen und Bier, wie in Deutschland gab, ne, wie in Bayern.
Es gab ja diese Kolonie, deutschen Club auch, und wo wir dann auch, wie du schon sagtest, bayerisches Bier bekommen haben und deutsches Bier. Und da gab es auch mal eine Haxe in Südamerika auf dem Berg, das war unglaublich. Weißwurst, ja. Ich hatte noch keine Lederhosen an, aber sonst konnte man alles machen.
Dann. Nur die Sporthose immer, wa?
Immer nur die Fußballhose an, ja.
Sehr gut. Viele Grüße gehen raus an goodmorning49 und tolle Frage. Mhm. So, kommen wir zum nächsten User. Umpapadabu heißt er. Wir kennen uns von der Merba, Philippe. Schöne Grüße gehen raus. Danke für die Frage. Und Philippe kennst du natürlich auch persönlich.
Ja. Ja.
Und er hat drei Fragen tatsächlich.
Ui, ja, ist ja Überstunden. Ja?
Überstunden, genau. Und die erste Frage wäre jetzt, welcher war damals für dich der beste Spieler der Welt?
Ja, ich weiß ja, dass der Philippe Portugiese ist. Ne?
Ja, ja.
Also ich erwünsche dein, oder dein Traum und deine Antwort wird natürlich sein, oder meine Antwort wird sein, Cristiano Ronaldo.
Nee, aber er sagt damals.
Ah ja,
damals, vielleicht zu deiner Zeit oder als Kind.
Okay, ja. Zu meiner Zeit war natürlich der Ronaldo aus Brasilien der beste Spieler. Ja, er war der stärkste Spieler, der schnellste Spieler, technisch der beste. Das war zu meiner Zeit in Brasilien der Ronaldo, ja.
Du hast ihn sogar mal live spielen sehen, oder?
Ja, mit der Nationalmannschaft waren wir ja in Brasilien und dann habe ich ihn gesehen. Also das war schon eine unheimliche Rakete, ganz schneller Antritt, torgefährlich. Ein Spieler, der alles mitbrachte, ja.
Künstler am Ball.
Großer Künstler, ja. Unheimlich schnell vor allen Dingen. Zu dem Zeitpunkt war, heute ist ja Geschwindigkeit gefragt, aber er war zu dem Zeitpunkt genauso so schnell wie heute die Spieler.
Interessant, ja. Zweite Frage. Und wer war der beste Spieler, gegen den du gespielt hast?
Naja, die beste Spieler. Die waren ja nicht die Beste, die waren die härtesten meistens. Aber ich habe ja auf der Position des Mittelstürmers immer den Vorstopper hinter mir gehabt. Aber da war schon der Jürgen Kohler, war schon Vorstopper mit Guido Buchwald, alles Nationalspieler, Bernd Förster, Karl-Heinz Förster, das waren schon die, würde ich sagen, die besten Vorstopper, die wir in Deutschland hatten.
Wie war das so, gegen die aufzurennen, wenn die reinkamen in den Zweikampf?
Ja, es war immer schwer, gegen die zu spielen, weil der Stürmer wird ja heute viel mehr geschützt als früher. Früher sind die Abwehrspieler, wenn du mit dem Rücken zum Abwehrspieler standst, der kam von hinten, ging es auf Standbein, ja. Und das wurde auch nicht gepfiffen. Also heute, wenn du heute einen Stürmer nur leicht antippst, gibt es direkt Freistoß oder Elfmeter. Ja. Oder wenn sich einer fallen lässt, gibt es direkt Elfmeter. Das gab es vorher nicht. Da musste es in die Zweikämpfe rein. Und gerade die Försterbrüder, die waren, muss man wirklich sagen, die waren knallhart. Ja. Und der Jürgen Kohler hat immer Angst um mir gehabt. Wenn er wusste, er muss gegen mich spielen, hat er schon eine Nacht nicht geschlafen.
Aber schöne Grüße an Jürgen Kohler.
Ja. Aber wir haben uns trotzdem immer wieder die Hand gegeben. Aber die Försterbrüder, die waren schon, oder Guido Buchwald, die waren so eckig, so kantig, genau wie Holländer, wenn du gegen Holland spielst, holländische Mannschaften. Oder gegen jugoslawischen Mannschaften früher, das sind alles so Kanten, wo du immer wehtust. Ne? Mhm. Und das waren die Spieler, da war immer schwer gegen zu spielen.
Nicht nur wehtun, ne? Die spucken dann auch. Oder,
ja, also das muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich Gott sei Dank nicht gehabt, dass meine Gegenspieler sowas nicht gemacht haben. Der Einzige, der so ein bisschen, den ich in Erinnerung habe, der so ein bisschen immer versucht hat, mal in die Haare zu ziehen und so ein bisschen provozieren, war der Michael Kutzer von Werder Bremen, das war der Einzige. Aber die anderen Jungs, die haben nicht gespuckt. Die waren richtig in den Zweikämpfen drin. Das hatten die nicht nötig.
Gut, dann sind wir jetzt bei der Nummer 3 seiner Frage. Und das ist die Frage, die natürlich alle Portugiesen beschäftigt.
Ja.
Wer ist besser, Messi oder Ronaldo?
Naja, ich weiß ja auch, dass deine Freundin Portugiesin ist. Und von daher ist natürlich Ronaldo der kompakteste Spieler. Ja, Messi ist natürlich einer, der Linksfuß, unheimlich schnell dribbelstark ist, aber der Ronaldo hat ja auch schon unter Ferguson auf der linken Seite gespielt, hinten links, und der Ferguson hat dann gesehen, er ist ein Spieler, den kannst du weiter nach vorne ins Mittelfeld rein und dann von Mittelfeld auf die Stürmerposition, also würde ich sagen, also Ronaldo ist schon der kompakteste von allen, ja.
Okay,
und heute noch, weil ein Mann, der fast 40 Jahre ist, der hat für den Fußball gelebt und nur hart trainiert, und das sieht man.
Ja. Also nur Respekt unter diesen Sportlern.
Aber absolut Respekt,
absolute Elite.
Ja. Ne? Absoluter Topmann. Beste, den wir haben.
Schön. Okay, dann schöne Grüße. Gehen raus. Ne? Und wir fangen mit der nächsten Frage an. Die Frage war unterm Busvideo. Ja. Das ist die Frage von, ich sag mal einfach, die Buchstaben hier sind als Username: LMFMKJKF. So, ich kann es nicht genau identifizieren, was das für ein Name ist, ist aber ein toller Username. Grüße gehen raus. Die Frage ist, war der Busfahrer damals schon Lothar Oettinger?
Nee.
Oettinger.
Ja, da war der Lothar, ja, unser Busfahrer, der Lothar Oettinger, der war mit seiner Frau unterwegs immer. Die beiden haben sich immer abgewechselt und haben den Bus gefahren, und das war ein tolles Paar, war das. Ja, die haben uns auch begleitet auf den Auslandsreisen, wenn wir auf Gran Canaria waren, oder ist egal wo, im Trainingslager, die beiden sind immer mit uns geflogen. Und die haben dann ein bisschen auch mit aufs Gepäck aufgepasst und alles. Und der Oettinger, wie heißt er?
Oettinger.
Vorname noch.
Lothar.
Der Lothar, ja. Das war unser Bodyguard. Also hatte so ein Kreuz, ja, fast 2 Meter, und durchtrainiert und hat immer auf uns aufgepasst. Ja. Wir konnten uns abends frei bewegen, und der ist immer mit uns gegangen, und das war ein hervorragender Typ. Ich hoffe, dass ihm gut geht mit seiner Frau, und schöne Grüße, wenn die das hören sollten. Also es waren die beiden, die habe ich in mein Herz eingeschlossen gehabt.
Schön, super. Dann geht's weiter mit der nächsten Frage unter einem Kommentar unter einem Video. Und Username ist Geigasch mit YS. Vielleicht spreche ich das falsch aus, sorry, aber ich sag das mal einfach so. Und die Frage ist, welches war das wichtigste Tor, woran du dich erinnern kannst?
Naja, es gab 2 Tore. Das waren die beiden besten Spiele, die wir mit Fortuna gemacht haben. Das war einmal das Tor gegen Borussia Mönchengladbach. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube, das war 3-0. Und ich glaube, das 2 oder 3-0 auch gegen Bayern München. Das waren so die wichtigsten Tore. Weil das Spiel stand auf der Kippe so ein bisschen teilweise. Auch wenn du dann so das dritte Tor machst, da ist der Gegner meistens schon geschlagen, ja. Kommt er nicht mehr wieder. Und das war für mich so die entscheidende Phase, dieses Tor zu machen, ganz wichtig. Ich glaube schon, dass das mit beiden wichtigsten Tore waren. Und dann aber noch in Erinnerung noch UEFA-Pokal haben wir gespielt mit Borussia Mönchengladbach zu Hause gegen Feyenoord Rotterdam. Und da habe ich ein wunderschönes, ich glaube, wir haben 4 oder 5-1 gewonnen am Bökelberg damals. Und ich habe ein wunderschönes Tor gemacht von der rechten Seite. Hat der der André Winkelt oder wer war, oder Bernd Kraus nach innen geflankt. Und ich habe mit der Hacke reingemacht. Das war auch einer meiner schönsten Tore und wichtigsten Tore auch.
Sehr schön. Perfekt. Dann haben wir das auch schon. Er hat da drunter geschrieben, und Caracas fehlt noch. Aber wir haben so viele Fragen an Caracas, Venezuela. Ich würde sagen, das machen wir ganz zum Schluss dann einmal kompakt und würden das dann gleich mit in die Antwort packen. Mhm. Dann kommen wir zu dem nächsten User. Er ist Uwe Neuser. Und er fragt, wer war dein härtester Gegenspieler während deiner Karriere? Und dann schreibt er in Klammern, ich tippe Klaus Augenthaler.
Ja, da hat er jetzt da falsch getippt, weil der Klaus Augenthaler hat ja auf der Libero-Position gespielt und ich habe dann immer gegen den Vorstopper gespielt. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt 3-4 Leute, die waren absolute Weltklasse in Deutschland. Da war der Jürgen Kohler. Ja, das sind also, es waren 3-4 Gegenspieler, die waren die Försterbrüder waren noch dabei. Ganz, ne? Und der Guido Buchwald habe ich ganz vergessen, ja. Guido Buchwald war ja auch VfB Stuttgart und das waren so die 4 Vorstopper, die in Deutschland absolut top waren.
Sehr gut, dann haben wir das auch. Grüße gehen raus an den User, danke für die Frage. So. Dann haben wir die nächste Frage, Timo. Und Timo fragt, wie war für dich persönlich die Zeit in Gladbach?
Ja, es war für mich eine Umstellung. Als Stoßstürmer, ich habe ja in Düsseldorf die Nummer 9 als Stoßstürmer getragen, wo ich viel von rechts und links bedient wurde mit Flanken. Jupp Heynckes hat mir auch im Gespräch gesagt, vor dem Wechsel nach Gladbach, ich sollte den Frank Mill ersetzen, ja, auf der Position. Nur, er wollte auch, dass ich meine Spielweise nicht ändere. Frank Mill war ein ganz schneller, kleiner, flinker, technisch Superspieler und ich war mehr der Stoßstürmer. Und das ist natürlich in dem Gladbacher Spiel, weil die haben mich auch teilweise geholt für die internationalen Spiele, dass vorne einer drin ist, wenn es mal wirklich auf hart kommt, da muss einer mit der Brechstange rein, das war natürlich mein Spiel immer. Und dann hat man mich so ein bisschen umgezwickt da auf diese Position, wo ich sollte dann so eventuell auch spielen wie der Frank Mill und das war für mich natürlich eine Umstellung. Ne? Mhm. Ich war also nie der kleine, flinke, schnelle Spieler, sondern ich war mehr vorne rein, Kopfball, Zweikämpfe suchen und das war für mich am Anfang war sehr schwer. Ich habe dann auch mit Jupp Heynckes gesprochen, dass wenn ich mich jetzt total umstelle, das wird nie mehr was werden. Ja, und, aber nachher lief es immer besser, habe ich immer besser eingefunden und habe dann meine Tore gemacht.
Also konntest du dich ein bisschen umstellen, anpassen oder hast du dann versucht, das in deiner Note, in deiner Unterschrift dann so zu machen?
Ich habe schon so weitergespielt, so auch ähnlich wie in Düsseldorf. Ich muss mich natürlich auch ein bisschen auf die Kontersituation umstellen. Bei Gladbach war immer eine schnelle Kontermannschaft. Musste an meiner Schnelligkeit arbeiten, an der Beweglichkeit arbeiten. Das hatte Jupp Heynckes, ich habe mit Karl Strigalski, das war unser Konditionstrainer, da hat er unheimlich viel mit mir gedehnt und gemacht. Ja, der hat mich so oft gedehnt, dass ich fast gedacht habe, mir platzt alles weg im Oberschenkel. Ja, aber es hat geholfen. Nachher war ich drin und habe dann auch gut gespielt in Gladbach auch.
Also und war auch das, Tore gemacht. Also war das nochmal ein guter Schritt in Gladbach? Also viel dazugelernt, viel...
Ja. Wenn man bedenkt, ich habe ja mit Fortuna Düsseldorf jedes Jahr um Abstieg gespielt und auf einmal bist du in Gladbach und spielst UEFA-Pokale, da musst du unter den ersten 6 kommen. Also früher waren wir unten drin, 15. 16. Da habe ich die Mannschaft immer vom Abstieg gerettet in meinen Tor und jetzt musst du Tore schießen, um oben drin zu sein. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Ne? Der Druck ist auch da, aber ein viel angenehmerer Druck. Ja? Mhm. Weil bei Fortuna war jedes Jahr ein Existenzkampf. Ja? Ja, in Gladbach spielst du oben unter den ersten 6.
Um den Erfolg.
Und wenn du so einen Trainer hast wie Jupp Heynckes, von dem konnte man ja alles lernen. Ja, der hat dem Training dann alles vorgemacht. Obwohl er schon weit über 40 war und eine schwere Knieverletzung hat. Und wenn wir trainiert haben und die Stürmer, Uwe Rahn, der lange Kriens und ich, wenn wir vorne trainiert haben, Flanken rechts und links, und wir haben die Tore nicht gemacht, da hat er seine Jacke ausgezogen, ist vorne mit reingegangen, hat die Tore gemacht. Da hat er gesagt, ihr Blinden, so geht das, ihr Blinden. Ne?
Das war also, Jupp. Explosiver Jupp, also der ging direkt nach vorne.
Ja, Jupp war immer ein explosiver Stürmer. Ich glaube, der ist ja drittbester Torschütze in der Bundesliga mit Klaus Fischer und Gerd Müller. Also das war der konnte der, was der gesagt hat, das hatte Hand und Fuß. Also gerade auch für uns Stürmer. Ja. Mhm. Was ich unter dem noch gelernt habe, das war unglaublich.
Also absolutes Vorbild.
Absoluter Top-Stürmer und absoluter Top-Trainer, ja.
Schön. Gut, dann so viel zu Gladbach und dann schöne Grüße, danke für die nette Frage, das war super. So, jetzt haben wir den nächsten Username, offiziell Frieda, und sie fragt, wie war das Mannschaftsverhältnis zu deiner Zeit bei Fortuna? Hattest du einen Mitspieler, mit dem du besonders eng zusammen warst?
Also das Mannschaftsverhältnis war natürlich optimal, weil ich kam ja aus der eigenen Jugend und wenn du als Jugendspieler bei der Fortuna in die Lizenzmannschaft kommst, wirst du ja ganz anders aufgenommen, als wenn du als Fremder kommst. Ja, die kannten mich alle, ich habe da oft schon mittrainiert, als 17-Jähriger schon mittrainiert beim Otto Rehagel und mit Heiner Baltes, mit Egon Köhnen, Dieter Brey, der auch später mein Trainer dann wurde in Düsseldorf. Die kannten mich ja alle schon. Und ich kannte Dio, Klaus Allofs, Thomas. Ja, und das war natürlich für mich auch am Anfang etwas leichter reinzukommen.
Ja. Musste ich aber dann durchsetzen, natürlich gegen so einen Klaus Allofs und ja, alles, okay, um da spielen zu dürfen.
Klaus Allofs kann man sich nicht durchsetzen, weil das war einer der Weltklasse-Stürmer. Ja, da musste ich mich nicht gegen ihn durchsetzen, sondern ich musste mich auf eine andere, eventuell als zweite Spitze anbieten. Aber Klaus Allofs zu verdrängen war zu dem Zeitpunkt unmöglich. Er war Europameister 1980, Torschützenkönig und einer der besten Mittelstürmer, die in Deutschland war. Ja. Von daher bin ich aber hochgekommen im Holger Fach. Wir beide haben zusammen in der U21-Nationalmannschaft gespielt. Der Holger kam ja auch aus der eigenen Jugend, in meiner A-Jugend. Und mit dem war ich dann immer im Zimmer. Ne? Das war, wir beide sind dann bis fast zum Schluss dann auch immer im Zimmer gewesen. Und dann abends immer gewechselt, einmal im Teil im Zimmer. Da war ich mal mit dem Thomas Allofs im Zimmer. Aber so Holger Fach war wir beide so als junge Spieler zusammen gewesen. Und dann bis Holger dann weggegangen ist nach Leverkusen und ich nach Gladbach.
Aber ihr hattet danach noch Kontakt, gehe ich mal stark von aus. Ja, trotz, dass ihr die Mannschaften gewechselt habt.
Ja, wir hatten auch immer Kontakt. Der ist ja auch dann Cheftrainer geworden in Mönchengladbach, da habe ich ihn mal besucht. Und wenn wir mal im Stadion sind, da ist der Holger ist auch meistens mal, also nicht öfter, aber wenn er da ist, bei Fortuna oder in Gladbach und ich bin da auch da, dann setzen wir uns natürlich zusammen und quatschen über die alten Zeiten, ganz klar.
Schöne Grüße
dann an Holger, mach's gut, mein Lieber. Bis bald.
Und dann haben wir die Frage auch schon. Vielen Dank für die nette Frage. Wir gehen weiter zur nächsten Seite. So, nächste Frage. Frank, Username. Eine Frage. Der DFB nimmt aus seinem Logo die Nationalfarben raus, was absoluter Schwachsinn ist. Und man müsste alle Spiele der Nationalmannschaft dafür boykottieren. Was sagen Sie dazu?
Das sind natürlich DFB-Entscheidungen, da kann ich nichts so sagen. Also auch alles, was mit politisch, Fußball, Sport, politisch, halte ich überhaupt nichts von. Ne? Wir haben ja auch das Problem gehabt da bei der Weltmeisterschaft in Katar, wo da mit der Mund zu und Binde, bringt alles nichts. Ne?
Geht nur um Fußball.
Wollte ich gerade sagen, Sport ist Sport.
Sport ist Sport.
Und Politik soll ihre Arbeit machen und die Fußballer sollen Fußball spielen, Spaß haben. Und die Leute in den Stadien begeistern, das ist das Wichtigste.
Dass die Fans auch Spaß haben, in erster Linie.
Die Fans müssen am meisten Spaß haben, an erster Linie, weil sie gehen auch ins Stadion, bezahlen das und die sind auch teilweise treu, wenn der Verein mal ganz unten steht. Von daher muss man immer als Spieler alles für die Fans geben, das ist das Wichtigste.
So, nächste Frage. Nando ist Username, hat in den Kommentaren unten reingeschrieben, mal ehrlich, Günther, wenn du heute spielen würdest, wo würdest du stehen? Meine Meinung, wärst du Stammspieler bei Bayern München? Ist meine ehrliche Meinung. Was meinst du?
Ja, es ist schwer zu beurteilen. Also wenn man heute das heutige Niveau sieht von einem Harry Kane, das ist natürlich Weltklasse. Also ich glaube nicht, dass ich heutzutage den Harry Kane verdrängen könnte. Ich würde eine gute Rolle spielen in der Bundesliga, aber bei Bayern München Harry Kane zu verdrängen,
aber einer der Stammspieler vielleicht? Also so vielleicht mit Harry Kane spielen? Oder?
Ja, das wäre natürlich ein Traum, ne? Mit Harry Kane zusammen zu spielen. Aber die Zeit ist zu lange her, das ist das Problem. Also ich kann das nicht mehr einschätzen.
Anderer Fußball, ne?
Anderer Fußball, obwohl wir auch schon schnell Fußball gespielt haben. Aber heutzutage sind die noch schneller und technisch noch versierter. Ob ich da jetzt heute nochmal bei Bayern München, ob die mich nochmal anrufen würden, weiß ich nicht.
Vielleicht nicht in dem Zusammenhang, aber vielleicht für was anderes.
Genau, für einen Podcast, ja.
So, nächste Frage wäre der Alibert. Ja, Username Alibert. Er hat gefragt, war Fortuna dein Sprungbrett?
Ja, auf jeden Fall. Also von der A-Jugend her Niederrheinliga gespielt mit Fred Hesse und dann direkt Sprung in den Lizenzkader. Also eindeutig Fortuna war mein Sprungbrett.
Ja, auf jeden Fall. Aber können wir so bestätigen.
Aber auch mit Trainer Otto Rehagel, ja? Weil Otto stand auf junge Leute und der hat gesagt, du musst im Training immer Gas geben, du musst auch mal den Elternspieler Heiner Balz mal hinterherlaufen, ein bisschen Gas geben, mal in die Zweikämpfe reinkommen und dann hat er das gesehen und hat mich immer mitgenommen.
Das war quasi derjenige, der das Talent bei dir gesehen hat?
Ja, das haben mehrere Trainer gesehen, aber Otto hat mich natürlich gefördert.
Gefördert, stark gefördert.
Weil Er war ja Cheftrainer. Ne? Wenn ein Cheftrainer dich nicht bringt in der Bundesliga, dann sitzt du dann, was weiß ich, 3, 4 Jahre auf der Bank und dann war es das. Du musst Vertrauen zu den jungen Spielern haben. Du siehst, wie die arbeiten im Training und dann gibst du denen mal ein paar Spielminuten. Da müssen sie sich beweisen, ja. Und dann musst du auch ein bisschen Glück haben. Wenn du mal reinkommst, mal ein Tor machst, dann bist du schon wieder ein bisschen weiter. Aber das, die Minuten bekommst du, wenn der Trainer sieht, dass du willst. Mhm.
Danke für die Frage. War eine gute Frage, sehr interessant. Die nächste Frage ist von Axel Schulze. Username Axel Schulze fragt: Hallo Schädel, was denkst du, wie kann man mit der Fortuna-Mannschaft helfen, damit sie sich einmal endlich mit Toren belohnen? Denn so schlecht spielen sie ja nicht. Viele Grüße, Axel.
Ja, die hat momentan die Fortuna, hat gerade der Sturm hat eine ganz fürchterliche Phase. Die haben ja die wenigsten Tore bis jetzt geschossen in der Bundesliga, in der zweiten Liga. Ich hoffe natürlich, dass der Markus Anfang alles richtig macht. Also ich bin ja nicht tagtäglich im Training dabei, aber was wir früher gemacht haben oder wenn bei uns nicht lief, dann haben die Trainer immer wieder rechte Seite, linke Seite, Flanken rein, immer wieder Torschüsse, Flanken, um Erfolgserlebnisse zu haben. Also du musst es wieder trainieren. Also du musst dann anstatt einer Einheit weniger spielen, sondern musst die Stürmer dir nehmen und sagen, pass mal auf Jungs, jetzt.
Man muss quasi den Erfolg trainieren in dem Moment.
Genau. Simulieren. Alles, ist egal, was du welchen Erfolg du haben willst. Du musst es dir erarbeiten und trainieren. Das ist das Wichtigste. Du kannst das trainieren. Und was wir früher auch gemacht haben, wir haben dann, wenn es gar nicht lief, da haben wir dann einmal die Woche gegen eine Amateurmannschaft gespielt. Ja, eine Kreisliga B oder eine Kreisliga C oder Kreisliga A. Und dann haben die 15 Stück von uns gekriegt oder 16 Stück. Dann hast du mal wieder 5, 6 Tore in diesem Freundschaftsspiel geschossen. Dann hast du wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Ja, das ist ja, Stürmer ist ja, der lebt ja vom Selbstvertrauen.
Natürlich.
Das ist das Wichtigste. Wenn du als Stürmer Tore machst, dann hast du so eine Brust. Und wenn du mal so 3, 4 Wochen merkst, oh, das läuft nicht, du schießt also am leeren Tor vorbei oder dann wieder Pfosten, Latte, ja, dann zweifelst du langsam. Ja, dann bist du unsicher und von da musst du immer weiter trainieren und dann irgendwann mal platzt der Knoten. Also mein Tipp wäre einfach Amateurmannschaft mal nehmen und jeden Tag im Training noch mal eine halbe Stunde, Stunde dranhängen, bevor man dann in die Stadt fährt, lieber dann noch ein bisschen am Trainingsplatz.
Ja, dann würde ich sagen, dann sind wir jetzt erstmal durch mit der Folge Frage-Antwort. Hat Spaß gemacht, danke, dass Sie alle mitgemacht haben. Wir haben uns über die Fragen wirklich gefreut und in Zukunft gerne nochmal, oder?
Also mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht mit euch zwei. Es hat toll wieder unheimlich viel Freude gemacht. Vielen Dank an die ganzen Leute draußen, die ganzen Fragen gestellt haben. Das hat mir wirklich toll gemacht. Wir freuen uns natürlich weiterhin auf tolle Fragen. Wir beide werden dann weiter
beantworten.
Genau.
Alles klar.
Bis demnächst. Tschüss, euer Schädel.